DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
Nina Odenius. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres DVBS Podcasts. In der Folge vom September 2025 habe ich bereits mit Lars Bosselmann darüber gesprochen, wie Blindenselbsthilfe auf internationaler Ebene funktioniert und welchen Beitrag die European Blind Union dazu leistet. Heute geht es um nationale und internationale Selbsthilfe, denn ich spreche mit Alexander Paukowitsch über die Arbeit des Deutschen Katholischen Blindenwerks. Er berichtet unter anderem davon, was den christlichen Auftrag des Blindenwerks ausmacht und welche Aspekte ihm als Vorsitzendem besonders wichtig sind. Lieber Alexander, du bist der Vorsitzende des Deutschen Katholischen Blindenwerkes unter anderem, neben vielen Dingen, die du sonst noch machst. Vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz vorstellen, damit die wissen, mit wem sie hier heute Abend das Vergnügen haben.
Ja, mache ich sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Alexander Paukowitsch, werde noch dieses Jahr 50, also gerade dieses Jahr noch, ja, Ende Dezember so ungefähr, bin von Geburt blind, geboren in der Nähe von Stuttgart, lebe aber inzwischen seit über 30 Jahren in München. Da bin ich im Alter von knapp 14 Jahren hingekommen ins Internat und bin dann da unter anderem der Liebe wegen auch in München geblieben. Arbeite beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund in einer Abteilung, die sich BIT-Zentrum nennt, Beratung, Information und Textservice. Abteilung für Übertragung von Texten in Braille und andere barrierefreie Formate. Ich bin da vor allem so für Beratung und Schulung da in Sachen digitale Barrierefreiheit und bin seit etwas mehr als 5 Jahren, bald, ja, ziemlich genau 5,5 Jahren Diakon in der katholischen Kirche und zwar eben neben meinem Beruf, also Diakon mit Zivilberuf, wie das die Kirche in ihrem unnachahmlich schwer verständlichen Jargon nennt. Bin also in meinem Hauptberuf geblieben und neben meinem Beruf tue ich Dienst als Diakon hier in einer Pfarrei in München. Bin eigentlich, weil ich sage jetzt digitale Barrierefreiheit und so, gar nicht studierter Informatiker oder irgend sowas, was man vielleicht vermuten möchte, sondern Sprachwissenschaftler. Ich bin studierter und promovierter Slavist und ja, seit ungefähr so roundabout meinem 20. Lebensjahr auch in verschiedenen Ehrenämtern in katholischen Blindenvereinigungen. Erst regional, dann national, dann auch international. Und da ganz klassisch, wie das so geht, erst in der Jugendarbeit und so. Und jetzt eben seit bald werden es 5 Jahre Vorsitzender des Deutschen Katholischen Blindenwerks.
Was ist denn das Deutsche Katholische Blindenwerk überhaupt? Es gibt ja bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer, denen das jetzt noch nicht sagt.
Genau, und dazu sind wir hier. Das Deutsche Katholische Blindenwerk ist selber ein Verein, bei dem man gar nicht als Person Mitglied werden kann, sondern es ist ein Dachverband, ein Verein, in dem sozusagen bisher jedenfalls, das könnte sich ändern, aber bisher nur Mitglieder sein können, Organisationen, die selber Vereine sind, also juristische Personen, wie man so schön sagt. Bisher sind Mitglieder des Deutschen Katholischen Blindenwerks regionale katholische Blindenvereine. Also Vereine von Menschen, die blind oder sehbehindert sind, auf regionaler Ebene. Derzeit gibt es in Deutschland noch 4 Stück. Das Deutsche Katholische Blindenwerk besteht also zurzeit aus 4 Mitgliedern, nämlich Blindenvereinen in Norddeutschland, Ostdeutschland, Baden-Württemberg und Bayern. Und der Vorstand des Deutschen Katholischen Blindenwerks setzt sich entsprechend zusammen aus Leuten, die einem dieser Vereine angehören.
Wie ist das Deutsche Katholische Blindenwerk überhaupt entstanden und warum brauchte es damals eine Selbsthilfeorganisation mit katholischem oder allgemein gesprochen christlichen Kontext?
Entstanden ist die ganze katholische Blindenarbeit im Grunde so aus den Aktivitäten der Caritas-Verbände. Also die Anfänge liegen im 20. Jahrhundert, als die Caritas-Verbände immer mehr so Aufgaben übernommen haben oder Priester, die da auch in der Caritas tätig waren und gleichzeitig in Bistümern beauftragt waren für, wie man damals gesagt hat, Sonderseelsorge. Also für Seelsorge mit Menschen, die jetzt nicht einfach nur Pfarreiangehörige irgendwo waren, Gemeindemitglieder, sondern ja, unter anderem zum Beispiel behinderte Menschen. Es gab auch andere Bereiche der Sonderseelsorge oder gibt sie, heute nennt man sie anders, Kategorialseelsorge meistens oder eben pastoral für oder mit und dann wird irgendwie eine bestimmte Gruppe genannt. Also da gibt es ja verschiedene. Es gibt Seniorenseelsorge und Krankenseelsorge und so und im Rahmen dessen auch die Behindertenseelsorge, aber die hat in diesem Zeitraum so 1950er, 60er Jahre halt oft noch so ausgeschaut, dass dann irgendwie ein Priester gekommen ist oder man dann irgendwie ein paar Mal im Jahr zusammengekommen ist in irgendeinem Pfarrzentrum und ein Priester hat irgendeinen schönen erbaulichen Vortrag gehalten, aber man hat eigentlich als zum Beispiel behinderter Mensch nicht wirklich mitgestalten können. Es war schon ein Riesenfortschritt, weil davor halt für behinderte Menschen, ja, die waren bestenfalls Gegenstand von Betreuung und Fürsorge und dass man sich irgendwie um sie gekümmert hat und man hat sie jetzt nicht so sehr gefragt, was die eigentlich wollen. Und das war jetzt schon ein Fortschritt mit dieser Sonderseelsorge, aber da haben sich dann auch Blinde zusammengetan und haben gesagt, wir wollen selber erstens in Erfahrungsaustausch treten, wie es uns geht, was wir so machen, beruflich, privat, wie sieht's bei uns aus mit Familiengründung und Elternschaft und solche Dinge, wo vielleicht der normale Pfarreiangehörige gesagt hat, was, die Behinderten, die wollen jetzt irgendwie auch selber aktiv werden, wieso denn, brauchst du das denn überhaupt? Also das war so ein Aktivismus, das war so ein Aufbruch, dass man gesagt hat, wir wollen selbst unser ja, Schicksal in die Hand nehmen, wir wollen über das auch möglichst selber bestimmen, wie wir leben. Und da haben uns dann auch gerade wirklich die Caritas-Verbände, die Caritas-Direktoren in den jeweiligen Bistümern sehr unterstützt. Und so kam es dann spätestens in den 1960er Jahren flächendeckend, davor gab es schon Initiativen, aber spätestens in den 60er Jahren dann des 20. Jahrhunderts flächendeckend zu Gründungen solcher Vereine und Regionalgruppen in ganz Deutschland. Und dann hat sich am Ende 1969, da es schon einige Vereine gab in Deutschland, am 6. Dezember 1969 dann auch der Dachverband gegründet, damit das alles gebündelt ist.
Im Kontext des Deutschen Katholischen Blindenwerks fällt immer wieder der Name Dr. Hubert Roos. Welche Rolle hat er da gespielt? Ich glaube, er war so der Initiator zumindest des Dachverbandes, oder?
Ja, Dr. Hubert Roos aus Frankfurt am Main, der war so der Gründervater des Deutschen Katholischen Blindenwerks, der Initiator. Er hat als Jurist auch dafür gesorgt, dass das auch gleich rechtlich alles Hand und Fuß kriegt, eine richtige Satzung, die entsprechende Verankerung, dass also auch gegenüber der Kirche, aber eben auch wirklich rechtlich, dass das ein e.V. ist mit allem, was dazugehört. Entsprechende Anzahl von Gründungsmitgliedern muss ja da vorhanden sein und so. Und Dr. Hubert Roos hat selber das Deutsche Katholische Blindenwerk geleitet, dann bis 2014, also 45 Jahre war er Vorsitzender und auch Vorsitzender jahrzehntelang des Katholischen Blindenwerks Hessen und hat sehr viel auch im Sinne der internationalen Profilschärfung des Deutschen Katholischen Blindenwerks getan, dass es also nicht einfach bloß ein Dachverband ist, der die Regionalgruppen zusammenhält, sondern er hat dann stark dafür gesorgt in den 70er, 80er, 90er Jahren, dass das Deutsche Katholische Blindenwerk all das tut, was die kleinen regionalen Vereine selber nicht können, nämlich im größeren Stil Werbung machen, also dafür sorgen, dass wir bekannt werden. Werbung, weil wir ja auch ausschließlich von Spenden leben. Wir kriegen keine Kirchensteuermittel oder so etwas bis heute. Das war auch nie anders. Also das ist ein rein spendenbasiertes Vereinswesen hier, das Deutsche Katholische Blindenwerk mit seinen Mitgliedern. Und Mitgliedsbeiträge werden auch nicht erhoben. Läuft also alles über freiwillige Beiträge und eben auch ganz viel über Spenden. Und da hat Dr. Hubert Roos entsprechend auch viel dafür gesorgt, dass wir international arbeiten, dass wir... Er hat immer gesagt, ja, er selber war auch ein Kriegsblinder, hat immer gesagt, es ist ganz wichtig, immer daran zu denken, ja, mit Blindheit, gerade wenn man sie erlebt als Erwachsener, da kennt man ein Leben davor und ein Leben danach und merkt, dass vieles jetzt vielleicht so nicht mehr geht und so, aber dennoch geht's uns ja viel, viel besser als vielen Blinden weltweit. Und so hat er dafür gesorgt, dass das Deutsche Katholische Blindenwerk auch ganz stark ein Verein der Entwicklungshilfe, hat man früher gesagt, heute würde man eher sagen, der Entwicklungszusammenarbeit wird. Das ist bis heute auch ein ganz wichtiges Thema von uns. Und hat dann, wenn ich es recht weiß, so im Laufe der 70er Jahre dafür gesorgt, dass wir den Slogan ausgeprägt haben, der bis heute noch Gültigkeit hat. Blinde helfen Blinden weltweit. Also das ist bis heute so, dass in vielen Ländern der Welt, mit denen Entwicklungszusammenarbeit besteht, in den Blindenorganisationen, ob das in der Tschechischen Republik gleich in der Nachbarschaft ist oder in Peru oder in irgendwo westafrikanischen Ländern wie Benin, wenn man Dr. Hubert Roos sagt, den Namen sagt, dann wissen alle, ah ja, das ist sozusagen der große Wohltäter.
Du hast es gerade schon erwähnt, die internationale Arbeit des DKBW. Wo liegen die Schwerpunkte der Arbeit des Vereins? Also was macht ihr genau?
Unser Schwerpunkt ist, wenn man da einen so herausdeuten kann, die Bildungsarbeit. Wir haben nicht so sehr im Fokus diese spektakulären Aktionen, so mit irgendwelchen Augencamps, ja, mit so und so viel Euro können sie ein blindes Kind wieder sehend machen, so wie das manche Organisationen auch ziemlich, ja, fast schon aggressiv bewerben. Das ist nicht so unser Ding. Uns geht es darum, dass blinde Menschen wirklich eine Perspektive bekommen. Natürlich können das auch solche Augencamps sein. Augencamps, das ist zum Beispiel so, dass dann, sagen wir mal, in irgendeiner Kleinstadt in Indien ein Augenarzt kommt und dann reihenweise Augenuntersuchungen macht, der Augenarzt aus Europa, ja, mit seiner ganzen Apparatur dann kommt, weil vielleicht dort die augenmedizinische Versorgung schlecht ist sonst. Das tun wir schon auch, aber unser Schwerpunkt ist eher dafür zu sorgen, zum Beispiel durch Bildungsmaßnahmen, dass wir blinde Menschen, die halt vielleicht nicht spektakulär operiert werden können und dann sehen können, sondern die blind bleiben, auch in die Lage versetzen, dass durch unsere Aktionen irgendwie ihr Leben danach, ja, wie soll man sagen, besser ist, mehr Perspektive hat. Beispiel ist jetzt momentan seit Jahren die Zusammenarbeit mit einer evangelischen Institution, der Hildesheimer Blindenmission, nämlich, dass wir auf Inseln in Indonesien, besonders auf der Insel Nias, wo es relativ viele blinde und sehbehinderte Menschen gibt, aus genetischen Gründen hat sich das dort verstärkt, dass wir dort dafür sorgen, dass die auch endlich ja nicht einfach bloß so da sitzen und überspitzt gesagt von Almosen leben, sondern dass sie selber mehr und mehr Sachen erlernen, Fähigkeiten, Berufe, dass sie merken, man kann auch, wenn man nicht sieht, vieles selbstständig tun, allein also sich schon auch orientieren im Raum, aber auch sonst. Und das ist so unser Schwerpunkt. Also ein modernes Wort dafür ist vielleicht Empowerment. Also wir verfolgen so den Ansatz, dass wir blinde Menschen in die Lage versetzen, selbst darüber zu bestimmen, wie sie denn künftig weiterleben wollen.
Also das heißt, ihr versorgt die dann auch mit Materialien, Blindenschreibmaschinen, also mit Equipment, damit sie eben sich selber empowern können.
Genau, und auch zum Beispiel mit Menschen, oder wir vernetzen die, bringen die zusammen in Kontakt mit Menschen, die Kurse leiten, die also sie anleiten oder einige von ihnen, damit die dann diese erlernten Fähigkeiten weitergeben. Also so klassisches Multiplikatorentraining ist zum Beispiel jetzt gerade da in Indonesien so ein Thema.
Und diese Multiplikatoren, die sind dann aus Organisationen vor Ort oder wo kommen die dann her? Also es muss ja das Know-how dann auch da sein.
Genau, und dafür wird gesorgt durch Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, die es schon gibt, die eben zum Teil viel weiter weg sind, also dann jeweils in den Hauptstädten der Länder. Jetzt kann das zum Beispiel die indonesische Hauptstadt Jakarta sein. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass wir dann zusammenarbeiten mit Organisationen, mit Blindenschulen, mit anderen Organisationen in relativ gesehen nahegelegenen Ländern, Nachbarländern oder eben Metropolregionen des Landes, wo die Unterstützung sonst nicht so auf die so peripher gelegenen Inseln kommt.
Und was macht ihr innerhalb Deutschlands oder Europas, um uns mal ein bisschen ja in die näheren Umgebungen, Gefilde zu begeben?
Ja, insgesamt würde ich zusammenfassen dreierlei. Zum einen auch solche Not- und Einzelfallhilfe immer dann, wenn sie in Europa oder in Deutschland gefragt ist. Das können also Personen oder eher Personengruppen, Vereine und Verbände sein. Das können auch Schulen sein, die Anträge stellen. Es ist ja zum Beispiel auch in Deutschland so, dass für alles, was über den ganz normalen alltäglichen Ablauf hinausgeht, dann schnell mal keine Finanzierung findet. Also zum Beispiel auch an der Schule, wie zum Beispiel an der Louis-Braille-Schule in Düren, dass wir dann sagen, wir finanzieren da einen Ausflug mit oder therapeutisches Reiten an der Schule in Ilvesheim bei Mannheim in Baden-Württemberg zum Beispiel oder solche Dinge. Also alles, was so ein bisschen über den Standard hinausgeht, wo dann der Staat gern mal die Aufgabe nicht übernimmt, da springen dann wir gern ein. Oder großes Thema, eben seit 1994 bereits, seit 32 Jahren, sind wir Projektpartner der Blinden- und Sehbehindertenschule in der nordostukrainischen Großstadt Charkiw, wo wir 2022 dann die erste Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfeorganisation Deutschlands waren, die innerhalb der ersten Kriegstage mit mehreren 10.000 Euro aushelfen konnten, die evakuierten Kinder und Jugendlichen und Lehrkräfte unterstützen konnten mit allerlei Hilfsgütern, also elektronischen und optischen Sehhilfen und Hygieneartikeln und alles, was die da gerade gebraucht haben und so. Also da ist dieser Bereich und zum anderen neben dieser Einzelfallhilfe oder Hilfe auf Antrag betreiben wir zwei, sage mal, Medieneinrichtungen, die auch im gleichen Haus in Bonn untergebracht sind, wo auch das Deutsche Katholische Blindenwerk selber seine Geschäftsstelle hat, nämlich einen Verlag mit Brailleschriftdruckerei sowie eine Bücherei, in der es Hörbücher und auch Bücher in Braille gibt.
Dann macht ihr ja auch noch zum Beispiel Taubblindenarbeit oder auch Jugendarbeit. Also gerade die Taubblindenarbeit finde ich ganz spannend, weil das ist bestimmt ja etwas, wo ja viel Know-how gebraucht wird und wo sich vielleicht jetzt nicht so jede Selbsthilfeorganisation für einsetzt.
Ja, das ist so auch etwas unser, ja, will nicht gerade sagen Spezialgebiet, aber das ist ja doch eher im Vergleich oder insgesamt in der Tätigkeit von Selbsthilfeorganisationen so ein bisschen eine Nische, weil die Blinden- und Sehbehindertenverbände, die Landesvereine des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes so das mehr oder weniger stark können, auch von den Ressourcen her. Da braucht's, wie du ja gesagt hast, Professionalisierung. Und das geht in manchen Landesvereinen des DBSV gut, ja, Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund und auch in einigen anderen. Da gibt es das, da gibt es entsprechende Referate mit Leuten, die zum Teil selbst betroffen sind, die also das einfach gut können. Und das Deutsche Katholische Blindenwerk hat da auch von Anfang an, also wirklich schon in den ersten Jahren begonnen, entsprechend zu arbeiten. Da ist dann ein weiterer großer Gründername zu nennen, nämlich Dr. Herbert Meyer aus München, der lange Jahre, Jahrzehnte Vorsitzender des Katholischen Blindenwerks Bayern gewesen ist und der sich sehr für die taubblinden Menschen eingesetzt hat und sie ja sehr gut auch verstanden hat. Also nicht nur, weil er das Lorm-Alphabet, also sozusagen das Schreiben, das Geben von Text in die Handfläche und Empfangen von Text über die Handfläche gekonnt hat, sondern einfach, es war immer wirklich ein Herzensanliegen und er hat entsprechend immer dafür gesorgt, dass andere Menschen das auch können, dass sie es auch erlernen, ähnlich wie das Lotti Blum in der Schweiz und Lotte Dalsas in Südtirol gemacht haben, professionell. Und das ist bis heute so, dass wir mehrmals im Jahr auf nationaler und auf international deutschsprachiger Ebene, also Deutschland, Österreich, Südtirol und auch die Schweiz, entsprechende Veranstaltungen anbieten, mehrtägige, einwöchige und mehr, wo viele taubblinde Menschen, Gehörlose, Schwerhörige und Hörsehbehinderte mit ihren Begleitern zusammenkommen und ja, möglichst viel erleben, möglichst viel, ja, einfach wirklich ein gutes Miteinander haben. Da können verschiedene Aspekte dabei sein, religiöse Bildung in dem Sinne, dass man also da, was ja sonst wirklich für einen taubblinden Menschen ganz, ganz schwer überhaupt erlebbar ist, was passiert denn da in Gottesdiensten, weil entweder muss man sehen, was da an Gesten und Bewegungen im Altarraum ist oder so, oder man muss es hören. Und wenn jetzt ein taubblinder Mensch wirklich da von beidem zunächst einmal ja ausgesperrt ist, ausgeschlossen ist, dann braucht er da einen ganz anderen Zugang, der sehr, sehr individuell wirklich in einer 1-zu-1-Situation ist. Ein Mensch mit einem Menschen, der ihm das deutet und erklärt und dieses Ding erschließt. Und so ist da das DKBW, das Deutsche Katholische Blindenwerk, wirklich in der Position, wo es wahrscheinlich eine der ganz wenigen Organisationen ist, die ganz stark auf das Ehrenamt gestützt das macht. Es gibt natürlich in den letzten Jahren immer mehr so auch professionelle Taubblinden- und Hörsehbehindertenassistenz, die auch entsprechend ausgebildet ist. Aber das ist so ähnlich wie bei Gebärdensprachdolmetschung. Das ist ja ein sehr, sehr anstrengender und entsprechend auch mit sehr hohen Stundensätzen vergüteter Beruf. Da ist es also nicht immer ganz leicht, da die Kosten dann auch irgendwie, sagen wir mal, reinzubekommen, entsprechende Mittel aufzutreiben. Da bei diesen taubblinden Kulturwochen zum Beispiel, das ist wirklich etwas, wo wir sehr viel auch an finanziellen Mitteln, sehr viel an Geld wirklich reinstecken, eben auch wegen der Dolmetschenden. Und das ist es aber auch wert, denn hier kann man jetzt nicht mit irgendeiner Standardlösung einfach ganz viele Menschen auf einmal erreichen, sondern da braucht es wirklich die 1-zu-1-Situation dann.
Würdest du sagen, dass die Arbeit mit taubblinden Menschen sozusagen euer Alleinstellungsmerkmal ist oder das, was euch von anderen Selbsthilfeorganisationen für blinde und sehbehinderte Menschen unterscheidet?
Ja, vielleicht ist es nicht gerade das Alleinstellungsmerkmal, denn wie gesagt, das tun andere auch. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass wir das in einer besonderen Weise verstetigt haben. Also bei uns gibt es da wirklich Jahrzehnte der Erfahrung und eben so eine Kombination aus Professionalität, die ja notwendig ist, aber nicht ausreichend, sondern Professionalität plus wirklich so einem Herzensanliegen, das es für uns alle ist, die da tätig sind.
Gibt es denn auch Kooperationsprojekte mit anderen Selbsthilfeorganisationen, wie zum Beispiel mit dem DVBS? Ich erinnere mich, dass ihr 2022, du hast das eben schon angesprochen, in den ersten Kriegstagen des Ukraine-Krieges gab es diese große Spendenaktion. Ich meine, da wäre der DVBS auch mit beteiligt gewesen. Erinnere ich mich da richtig?
Das ist ganz richtig. Wir haben in den ersten Tagen der Vollinvasion eben sehr schnell reagieren können, während sich andere große Vereine, und das ist kein Vorwurf oder keine Wertung, sondern das ist halt so, so große Vereine, die brauchen so ein bisschen, während die sich erst langsam reinfinden mussten, erkunden, was wird da gebraucht, wie ist die Situation überhaupt. Ja, also so große Vereinigungen, die müssen dann erstmal bestimmte Gremiensitzungen abhalten, Beschlüsse fassen und so, das ist richtig so, aber das braucht halt seine Zeit und da konnten wir vom DKBW sehr, sehr schnell agieren und der DVBS eben auch. Und wir hatten innerhalb von so den ersten 2-3 Wochen, als genau diese große Spendenbereitschaft noch da war und diese Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung in diesen ersten 2-3 Wochen, wo die Neuheiten noch so da waren, das war alles ganz präsent, dass es eine schreckliche Neuigkeit ist, es ist wieder Krieg in Europa. Das waren genau die Tage, wo wir besonders gut Spenden sammeln konnten, ohne viel überzeugen zu müssen. Es war jedem klar, dass es wichtig ist. Und da war auch der DVBS von Anfang an am Start und hat damals zum Beispiel nach ungefähr 3 Wochen nach Invasionsbeginn ein großes Zoom-Meeting veranstaltet, eine große Konferenz über viele Plattformen bekannt gemacht, sodass wirklich eine große Zahl von Teilnehmenden, blind, sehbehindert, sehend, da an diesem Abend teilgenommen hat und gehört hat, was Sache ist. Da waren Referierende da vom DVBS, vom Deutschen Katholischen Blindenwerk und eine Lehrerin aus Kharkiv live zugeschaltet, die dann auch ihren Bericht gegeben hat, wie die Situation dort ist, unter Beschuss leben zu müssen und so. Das war sehr, sehr eindrucksvoll und da ist sicher dem DVBS ein ganz großer Teil zuzurechnen sozusagen und zuzuschreiben, dass wir da innerhalb von wenigen Wochen ja irgendwie so um die 70.000 Euro an Spenden gesammelt haben, was fürs Deutsche Katholische Blindenwerk für diesen Zeitraum ein paar Wochen wirklich eine große Nummer ist. Da ist also an der Stelle wirklich zu sagen, nochmal ganz herzlichen Dank an den DVBS.
Gibt es noch Kooperationen mit anderen Selbsthilfeorganisationen?
Das geschieht fallweise, dass wir mit anderen auch kooperieren. Dass wir zum Beispiel mit anderen zusammen so bestimmte Projekte teilfinanzieren jeweils. Also der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, DBSV, oder einer seiner Landesvereine übernimmt einen Teil und wir übernehmen einen Teil. Oder wir kooperieren mit irgendeinem ganz großen anderen Werk, also jetzt auch außerhalb der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe mit großen Organisationen wie dem Kindermissionswerk zum Beispiel oder Caritas International oder so, damit wir auch vor allem dadurch sicherstellen, wenn diese Organisationen Leute vor Ort haben in einem der Länder, also zum Beispiel jetzt Kolumbien oder so, da, wo wir nicht ohne weiteres immer hinreisen können, dass die uns dann auch live Bericht erstatten, wie denn der Projektfortgang ist, wie die Fortschritte sind, wie das Ganze läuft und ob es sich lohnt, zum Beispiel einen etwaigen Folgeantrag dann auch zu bewilligen.
Hm. Wie hast du persönlich eigentlich das DKBW kennengelernt und was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ist ja schon einige Jahre her, hier möchte ich mich engagieren und hier engagiere ich mich auch jetzt über Jahrzehnte schon, oder?
Ja, bei mir ging es so los, dass ich beim katholischen Blindenwerk Bayern an einem Wochenende für junge Menschen teilgenommen habe, an einem sogenannten Sing- und Musizierwochenende der Jugend des KBW Bayern. Das gibt es immer noch. Es ist nicht mehr so eine Jugendveranstaltung, sondern ganz allgemein vom katholischen Blindenwerk Bayern gibt es also seit inzwischen mehr als 30 Jahren jedes Jahr. Und ich habe 1997 im Alter von 20 Jahren da das erste Mal teilgenommen, mitmusiziert, mitgesungen und wurde dann vom damaligen Jugendreferenten angesprochen, ob ich vielleicht auch mal einmal zu Gast sein will bei so einer Vorstandssitzung und mal mithören, wie das so läuft, was man da so bespricht und beschließt, und dann vielleicht mit dabei sein will in so einem, ja, ersten, so eine Art Komitee oder Ausschuss oder so zum damaligen Jahrestag, 30 Jahre katholisches Blindenwerk Bayern, das war 1998. Ja, der hat mich also so ein bisschen angeworben und neugierig gemacht. Und so bin ich dann schon 1999 in Bayern zum Jugendreferenten geworden. Und 2 Jahre später, 2001, mit knapp 25, das erste Mal dabei gewesen bei einer Vorstandssitzung des Deutschen Katholischen Blindenwerks, des Dachverbandes. Da dann erstmal so zu so einem Jugendbeauftragten geworden, also noch nicht gleich Vorstandsmitglied gewesen. Die Vorstandswahl erfolgte dann ein Jahr später, 2002. Und da wurde ich dann auch in den Vorstand gewählt. Und seitdem, zu dem Zeitpunkt wurde auch meine, ja, damals Verlobte, inzwischen seit 20 Jahren Ehefrau, auch in den Vorstand gewählt. Wir haben dann so verschiedene Aufgaben darin wahrgenommen und so bin ich also dabei geblieben. Für mich war klar, gut, ich könnte jetzt einfach ja auch in der ganz normalen, nicht speziell religiösen Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe was tun, tue ich ja auch. Aber für mich war klar, ich will schon auch die Tatsache, dass ich ja etwas aus bewusst christlichem Engagement tun will, das will ich auch irgendwie verwirklichen und verstetigen, dass es kontinuierlich bleibt. Und da hat sich für mich so die Arbeit in den katholischen Blindenwerken angeboten.
Jetzt bist du ja mittlerweile Vorsitzender. Gibt es ein besonderes Anliegen in deiner Arbeit, was dir persönlich am Herzen liegt?
Ja, wo wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben, wie sieht es denn aus mit den Kontakten von uns so in Richtung offizielle kirchliche Stellen? Also das, was man gerne mal Amtskirche nennt, ein Wort, das mir ja überhaupt nicht gefällt, aber es ist gängig, ne? Also so Bischöfe und so, weil ich denke, Amtskirche, da weiß man gar nicht genau, was es eigentlich meint. Natürlich auch immer Kontakte, die sind unterschiedlich gut und unterschiedlich stark und unterschiedlich verlässlich. Zwischendurch gab es mal jahrelang keine sogenannte Arbeitsstelle für Behindertenseelsorge und jetzt ist es aber seit Jahren wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit. Die entsprechende Stelle, das entsprechende Organ oder wie man auch immer das sagen will, von der Deutschen Bischofskonferenz, ist bei uns auch mit Sitz und Stimme, also wirklich voll berechtigt im Vorstand des Deutschen Katholischen Blindenwerks vertreten. Das ist auch satzungsgemäß so drin. Und es ist uns sehr wichtig, dass wir mit der Deutschen Bischofskonferenz und auf dem Wege also mit denen, die sozusagen offiziell Kirche leiten, immer in Kontakt bleiben. Wir stellen oft fest, dass dort sehr viel davon die Rede ist, von allen Dingen, die gerade gesellschaftlich en vogue sind. En vogue ist zum Beispiel ja halt momentan Inklusion, Barrierefreiheit, Teilhabe. Das sagt man alles so gern, weil das gut klingt, weil das politisch momentan im Trend liegt. Und das tut die Kirche halt auch. Aber in dem Moment, wo Barrierefreiheit und Inklusion und Teilhabe und so weiter auch etwas kosten und wo sie halt einen Aufwand bedeuten, wo jemand dann wirklich was tun muss, nicht nur eine schöne Rede halten, sondern was aktiv machen, da wird es dann irgendwie schwierig. Da ist dann irgendwie keiner zuständig oder es gibt keine sogenannten Ressourcen, also sprich, ist kein Geld da oder so. Und da ist es in der Kirche genauso wie sonst auch in der Welt. Alle sind voll des guten Willens und der besten Absichtserklärungen. Aber in dem Moment, wo es ganz konkret wird und man Geld ausgeben muss für Barrierefreiheit, zum Beispiel auch mal wirklich für gute digitale Bücher, die barrierefrei sind, für den gottesdienstlichen Einsatz, zum Beispiel die Texte, die man braucht, um im Gottesdienst vorzulesen, als Lektorin, als Lektor oder Wortgottesdienste vorzubereiten oder so. Ja, da sind dann am Ende doch oft wieder wir gefragt, zum Beispiel mit dem Blindenschriftverlag. Und dann tun wir das und kriegen das aber nicht mal bezahlt von kirchlichen Stellen. Also das ist so unser ständiger Kampf. Ab und zu haben wir dann mal Erfolge, dann wieder nicht. Aber wir bleiben dran.
Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Alexander. Ich danke dir, dass du uns Einblicke in eure Arbeit gegeben hast und freue mich, dass du heute Gast in unserem Podcast warst.
Herzlichen Dank und allen Hörerinnen und Hörern viel Freude weiterhin mit dem Podcast des DVBS.
Ich hoffe, dass euch und Ihnen das Interview gefallen hat und ihr viel Neues erfahren konntet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Ihre und eure Nina Odenius.